Im Sturm ruhen, Gottes Friede in der Krise, ist das Thema heute Abend. Und man kann sich ja bei so einem Thema fragen, geht es überhaupt? Also ist es realistisch zu erwarten, dass wir im Sturm, also auch so, wenn wir uns in stürmische Lebenssituationen hineinversetzen, dass wir da zur Ruhe kommen, dass wir Frieden empfinden in der Krise? Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen eine sehr romantische und optimistische Version von Glauben, auch von christlichem Glaubensleben? Ist es überhaupt biblisch? Gibt es eine biblische Grundlage dafür? Betrifft es nur Jesus? Ich meine, Jesus hat im Sturm geschlafen, okay, aber ist das eine Fähigkeit, die auch in uns drin liegt oder die von uns erwartet wird oder wie auch immer? Also viele gute Fragen, die wir vielleicht versuchen zu beantworten heute. Das ganze Thema, dazu wurde ich inspiriert eigentlich durch genau diesen Bibeltext, also wo Jesus im Sturm geschlafen hat. Und ich möchte mit euch einsteigen in das Thema, indem wir genau diesen Text lesen. Ihr könnt es hier vorne alles mitlesen, Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Und dort steht Folgendes: Als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Also diese Geschichte, die ist absolut spannend, wenn man die sich mal in ihrer ganzen Kraft auch auf sich wirken lässt. Wenn ihr euch reinversetzt in die Situation, ist die Geschichte echt kurios. Also folgende Dinge fallen mir auf. Das erste ist noch nicht ganz so kurios. Jesus geht voran. Das ist das Erste. Jesus steigt als erstes ins Boot, heißt es hier. Die Jünger folgen ihm. Jesus bleibt nicht zurück und geht in der Mitte oder als letztes rein, weil ich meine, man könnte auch erwarten, er ist Zimmermann. Er hat mindestens 4 Fischer in seinem Team gehabt unter den Jüngern. Die waren seeerprobt. Und trotz allem gehen nicht die Fischer, die Profis sozusagen voran, sondern Jesus geht voran. Er setzt als erstes seinen Schritt in das Boot hinein, weg vom sicheren Land, hinein in das Boot, was auf dem Wasser ist, entschlossenen Schrittes. Und ich finde, das ist schon ganz am Anfang von dieser Geschichte ein ermutigendes Bild. Jesus ist immer derjenige, der vorangeht, wenn es unsicher wird. Er ist immer derjenige, der als erstes das sichere Land verlässt. Und egal in was für eine herausfordernde Situation wir im Leben kommen, wir können uns sicher sein, dass Jesus schon dort ist. Jesus geht voran, seine Jünger folgen ihm nach. Er setzt seinen Fuß in das Boot, in das wackelige Boot hinein. Und egal welche Krise kommt, wir können wissen, Jesus ist schon dort und hat seinen Fuß dort schon hingesetzt. Das nächste ist, die Jünger folgen Jesus nach. Das klingt total banal. Dafür sind sie ja auch Jünger und Nachfolger. Aber spannend ist bei dem weiteren Verlauf der Geschichte, man muss sich bewusst machen, es waren eben Nachfolger von Jesus, die das gleich betroffen hat, was gleich passiert. Es waren Jünger, es waren nicht irgendwelche Passanten, die dort vorbeigekommen sind, sondern es waren die Jünger schlechthin. Also das waren Leute, die Jesus nachgefolgt sind, denen das passiert ist, was jetzt kommt. Dann kommt ein heftiger Sturm. Die Worte, die hier stehen, im griechischen Seismos Megas, ist eigentlich ein starkes Erdbeben, also Seismologie steckt da drin, ja. Ein starkes Erdbeben, in dem Zusammenhang wahrscheinlich eher das heftige sich Auftürmen der Wellen und so die starke Bewegung des Wassers durch einen Sturm. Auf jeden Fall eine massive Erschütterung und ein starkes Wanken des Bootes, was hier passiert. So weit, dass es heißt, dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Da bleibt in der Regel keiner trocken. Also die Boote, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, ja, aber die Boote, mit denen die damals gefahren sind, da bleibt keiner trocken, wenn das Boot von Wasser bedeckt wird. Also wenn das Wasser überschwappt ins Boot hinein, nicht gerade der perfekte Ort zum Schlafen. Das waren in der Regel kleine Boote auf dem See Genezareth. immerhin 13 Mann Besatzung, ja, die 12 Jünger und Jesus auf dem Boot. 13 Mann haben reingepasst, aber ich denke, so viel mehr hätten auch nicht reingepasst. Und da wird es auch schnell brenzlig in so einer Situation. In der Regel waren das so Fischerkähne, die dort gefahren sind. Und man kann auch nicht voraussetzen, dass alle schwimmen konnten. Die Fischer sicherlich schon, von Petrus wird es berichtet, später mal nach der Auferstehung, wie er geschwommen ist im Wasser. Aber das kann man jetzt nicht voraussetzen. Man kann nicht mal voraussetzen, dass Jesus schwimmen konnte. Ja? Steht nirgends. Ob sie Schwimmunterricht in der Schule hatten, wage ich auch zu bezweifeln. Ja? Vor allen Dingen die, die nicht in der Nähe vom See Genezareth gewohnt haben. Dann, obwohl der See Genezareth ein stehendes Gewässer ist, sind es trotzdem teilweise, also wenn man jetzt in der Mitte vom See ist, sind es mindestens 6,5 Kilometer bis zum nächsten Ufer. Und wenn da Sturm ist, wenn da Wellen sind und diese Situation dort im Boot, da wird es auch ganz schnell lebensgefährlich. Also das war nicht Pillepalle, die Situation. Und es wurde brenzlig. Wer dort ertrinkt, der kann bis zu 43 Meter Tiefe abtauchen im See Genezareth. Und wenn man noch einrechnet, dass der 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, na, dann ist man in 260 Meter Tiefe, wenn man dort absäuft. Auf jeden Fall ist es nicht zu spaßen. Und diese ganzen Jünger haben Panik gekriegt. Jetzt wird es wirklich kurios. Die spannende Feststellung ist jetzt, dass er geschlafen hat, dass Jesus geschlafen hat in dieser Situation, in diesem Boot. Ich weiß nicht, was er sich von der Ecke gesucht hat im Boot oder ob er wirklich pitschnass dort geschlafen hat. Und es kommt einem fast so vor, als ob er wirklich provozieren will durch sein Schlafen. Wenn man sich in die Situation reinversetzt, es ist ja auch nicht, ich meine, der Sturm platzt ja auch nicht mit einem Mal herein und er konnte nicht so schnell aufwachen oder so. Alle anderen Jünger waren immerhin wach. Nur Jesus hat geschlafen und nichts mitgekriegt oder hat so getan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so ziemlich das Abwegigste, was man in so einer Situation machen kann. Jesus ist tiefenentspannt und ruht in einer lebensgefährlichen Situation, wo alle anderen Jünger Panik kriegen. Und es wirkt auf mich so, als ob er wirklich mit Absicht so lange dort schläft, richtig provozierend schläft in dieser Situation, bis die ganze Lage auf die Spitze getrieben wird und er seine Botschaft dann mit voller Kraft platzieren konnte. Ja? Also es kommt dann der Moment, wo die Jünger, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie sich gelassen haben, wo sie Jesus noch schlafen gelassen haben und noch versucht haben, die ganze Situation unter Kontrolle zu kriegen. Und dann kommt der Moment, wo sie wirklich schreien und Jesus wecken und sagen, wir kommen alle um. Wach auf, wir kommen alle um. Und da ist Todesangst. Also das ist jetzt auch nicht nur, das waren nicht nur Weicheier, es waren immer erfahrene Fischer dabei, sondern die haben Todesangst gehabt in einer Situation, wo Jesus geschlafen hat. Und krasser kann der Kontrast eigentlich nicht sein in einer gefährlichen Situation. Sie wecken ihn und flehen ihn an, Herr, rette uns, wir kommen um. Und dann kommt so ziemlich die dreisteste und abgefahrenste Antwort, die Jesus hätte geben können in dieser Lage. Er sagt, warum seid ihr furchtsam? Warum fürchtet ihr euch, Kleingläubige? Also er gibt eine richtig patzige Antwort. Warum fürchtet ihr euch, Kleingläubige? Er kritisiert sie. Und das ist politisch sehr inkorrekt, ist unverschämt, regelrecht, muss man sagen. Weil in einer Situation wie dieser ist es völlig normal, dass jeder Mensch so empfindet. Und dass jeder Mensch Jesus geweckt hätte, wenn man einen Jesus an seiner Seite sichtbar hätte. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch noch extra eine Weile gewartet und haben schon Glauben an den Tag gelegt und haben schon gedacht, wir lassen ihn mal noch schlafen, das wird schon alles irgendwie gut gehen, wenn Jesus bei uns ist. Aber dann kommt der Moment, wo es nicht mehr geht. Und dann bitten sie ihn. Und in ihrer Angst um ihr Leben haben sie ihn dann geweckt und kriegen so eine Antwort. Und dann wird es wirklich spektakulär. Jesus steht auf, stillt den Sturm, sagt kurz was und es ist Ruhe. Es ist Stille auf dem gesamten See. Also wirklich Ruhe zieht ein. Die Ruhe, die er sowieso schon die ganze Zeit in sich trägt, schwappt förmlich über. Jetzt schwappt nicht der Sturm ins Boot, sondern die Ruhe aus Jesus heraus, die ist so mächtig, dass es überschwappt quasi und der ganze See mit einmal still ist. Der ganze Sturm gestillt ist. Und jetzt wird es interessant. Ich weiß nicht, was ihr als das Gegenteil von Ruhe und Entspannung sehen würdet, wenn man jetzt so einen Gegenbegriff mal suchen würde. Ich würde, wenn ich jetzt überlege, das Gegenteil von Ruhe, würde ich wahrscheinlich sagen Stress und Hektik. Stimmt aber nicht unbedingt, denn Jesus legt eigentlich den Finger genau auf den Punkt, auf das Gegenteil von Ruhe, nämlich das Gegenteil, so wie ich das verstehe, hier das Gegenteil von Ruhe ist eigentlich Angst. Stress und Hektik ist eigentlich eine Folge, also ein Symptom davon, dass wir eigentlich innerlich von was ganz anderem angetrieben sind. Und das ist aus meiner Sicht Furcht und Angst. Meistens ist es Angst, was uns in unserem Herzen unruhig macht, was uns unter Stress setzt und was uns unter Druck bringt. Und das ist auch was, übrigens nebenbei, also das ist auch was, was man in der Burnout-Prävention und in der Psychologie sowieso weiß, dass die eigentlichen Stressoren, also das, was uns wirklich Stress macht in unserem Leben, das sind meistens nicht, auch nicht die äußeren Gegebenheiten, die äußeren Umstände, sondern das sind meistens verborgene Ängste, die in uns drin sind. Also zum Beispiel die Angst zu versagen oder die Angst zu enttäuschen, die Angst Einfluss zu verlieren, die Angst keine Bedeutung mehr zu haben, die Angst bestimmte Ziele nicht zu erreichen, die Angst diese ganzen Belohnungseffekte auch nicht mehr zu bekommen, die entstehen, wenn ich von anderen gelobt wahrgenommen werde, wenn ich Dinge richtig gemacht habe, wenn ich Dinge gut gemacht habe, wenn ich geschätzt werde oder auch die Angst vorm Tod letztendlich so als letztendliche Krönung von Angst und vieles mehr. Und das sind die Dinge, die uns eigentlich antreiben und Stress machen. Also was uns in unserem Leben wirklich aus der Ruhe bringt, sind eigentlich Ängste, die tief in uns drinstecken. Und Jesus legt genau den Finger drauf. Jesus wusste es, er selber ruhte im Sturm. Seine Jünger haben nicht geruht, im Gegenteil. Was haben sie gemacht? Er fragt sie, warum habt ihr Angst? Sie hatten Angst. Warum seid ihr furchtsam? Also voller Furcht. Ich meine, wie sollte man sich nicht fürchten, wenn es um Leben und Tod geht? Ist die berechtigte Frage. Jesus gibt auch dafür die Antwort. Er sagt, warum seid ihr furchtsam? Kleingläubige. Warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen, die ihr wenig Glauben habt? Und da, also Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund und er legt eigentlich den Finger genau in die Wunde und das, worum es im Kern eigentlich geht in dieser Situation. Innere Ruhe oder auf der anderen Seite eben Angst, die Abwesenheit von Ruhe, ist eigentlich eine Frage des Glaubens. Was ist Glauben? Vom Wort her ist es Vertrauen. Also das griechische Wort ist ein und dasselbe Wort für Glaube und Vertrauen. Also im Kern geht es um Vertrauen. Das, was den Jüngern gemangelt hat in der Situation und was sie in die Angst getrieben hat, war eigentlich ein Mangel an Vertrauen. Jesus sagt, ihr, die ihr wenig vertraut, ihr Kleingläubigen. Warum seid ihr furchtsam? Also sozusagen, warum habt ihr so wenig Vertrauen in diese Situation? Und wem oder was sollen sie vertrauen? Einem plötzlichen Wetterumschwung oder den Hightech-Materialien des Bootes? Sicherlich nicht. Auch nicht der Küstenwache. Sondern natürlich Jesus. Also Jesus ist mit ihnen im Boot und sie haben Angst und Jesus fragt, warum habt ihr so wenig Vertrauen? Und da gleich danach steht er auf, gebietet dem Sturm und es entstand eine große Stille, also Ruhe. Ruhe zieht ein. Jesus ist letztendlich derjenige, dem sie vertrauen sollen. Er ist zuerst ins Boot gestiegen. Lasst es nochmal auch so innerlich an euch vorbeiziehen, diese ganze Geschichte. Jesus geht voran. Er geht zuerst ins Boot. Gott selbst ist da. Er sitzt mit im Boot. Wir sitzen im selben Boot. Er hat sie mitgenommen auf diese Reise. Er hat sie berufen. Er hat sie überhaupt erstmal gefragt, ob sie mitkommen und ihm nachfolgen. Er hat die Kraft, Wunder zu tun und sie haben es vorher erlebt. Er hat die Kraft, vom Tod zu erretten. Und jetzt kommt die Situation, Jesus zeigt hier in dieser Lage, wo die Jünger Angst haben um ihr Leben, zeigt er nicht sonderlich viel Empathie und Verständnis für die Todesangst seiner Jünger. Wenn man manche Situationen mit Jesus liest, könnte man sich fragen, wie hart ist er? Also so verständnislos mit den Gefühlen seiner Jünger, wie er damit umgeht. Aber er hat nicht sehr viel Verständnis für die Todesangst seiner Jünger, sondern er kritisiert sie. dass in ihnen nicht Ruhe ist und Frieden, sondern Furcht. Also, und jetzt ist auch eine interessante Schlussfolgerung, im Sturm zu ruhen und Ruhe zu haben in solchen Krisensituationen ist anscheinend nicht nur eine Spezialeigenschaft von Jesus, sondern das ist eine Eigenschaft, die Jesus uns zutraut. Er konfrontiert die Jünger damit und sagt, warum habt ihr Angst? Warum habt ihr so wenig Vertrauen? Das heißt, Jesus hat die Erwartungshaltung, dass ihre Jünger anders hätten reagieren können. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt betrifft es auch uns. Die Geschichte ist eine Botschaft an uns, also die konfrontiert uns mit der Frage, sind wir geprägt in unserem ganzen praktischen Lebensvollzug? Sind wir geprägt von Furcht oder von Ruhe und von Vertrauen? Was sind die Dinge, die uns maßgeblich antreiben und was ist unsere erste intuitive Reaktion auf eine Krise? Ist es Vertrauen oder ist es Angst? Und genau darauf legt Jesus hier den Finger und sagt, im Grunde ist es wirklich eine Frage des Vertrauens. Und ich würde die kühne Behauptung aufstellen, dass uns Furcht fast immer einen Mangel an Vertrauen bescheinigt. In dem Moment, wenn wir von Angst getrieben sind, ist es fast immer eigentlich ein Zeichen dafür, dass es uns an Vertrauen mangelt, an Vertrauen in Jesus. Und dabei bin ich mir bewusst, dass es uns alle betrifft. Also da sitzen wir tatsächlich alle mit in demselben Boot und sind da betroffen. Aber nicht alle, auch nicht alle Jünger, haben sich im weiteren Verlauf ihres Lebens in ähnlicher Weise von Furcht leiten lassen. Das hier war eine Situation, da waren alle erschrocken im Nachhinein und haben gesagt, Wahnsinn, was hier passiert ist. Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und wenn man dann weiterschaut, was aus diesen Jungs hier geworden ist, aus diesen Jüngern, da sieht man, dass sich was entwickelt hat in ihrem Leben und das Vertrauen gewachsen ist. Ich möchte mit euch in eine nächste Geschichte springen. Wenige Jahre später, gleiches Land, gleiche Kultur, ebenfalls Nachfolger von Jesus. Da waren noch ein paar andere dazugekommen mittlerweile. Und hier tauchen wir jetzt kurz ein in die Geschichte von Stephanus, wie er gesteinigt wurde, eine der ersten christlichen Märtyrergeschichten. Und ich möchte es euch vorlesen. In Apostelgeschichte 7. Als sie aber dies hörten, was Stephanus dort gepredigt hat, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Es ist wieder ein Sturm, der losbricht, ein Sturm von Hass. In der Situation. Blanker Hass. Die sind so aufgepeitscht, die Menge, dass sie Stephanus auf der Stelle töten wollen. Ohne Gerichtsprozess, ohne alles. Er wird sofort an Ort und Stelle getötet. Und sie fangen an, ihn hinzurichten und werfen die ersten Steine. Und während seiner Hinrichtung heißt es über Stephanus, weil er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Was für eine Aussage. Weil er voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. In der Situation, wenige Minuten vielleicht vor seinem Tod. In einem Sturm von Hass, der entfesselt über ihm hereinbricht, hat er eine Vision vom Himmel gesehen, die ihn alles ertragen lässt. Und während der Hinrichtung bezeugt er noch Jesus und vergibt seinen hassenden Henkern, ja, den hassenden Mördern. Seine eigene Hinrichtung kann ihn nicht aus der Ruhe bringen. Nicht komplett zumindest. Und das ist, finde ich, eines der heftigsten Beispiele dafür, wie sich Jünger entwickelt haben. Er war zwar in dem Boot damals nicht dabei, aber es hat sich was entwickelt in der gesamten Jüngerschaft. Die meisten von den Jüngern, die damals noch im Boot saßen, sind später selber einen Märtyrertod gestorben, teilweise auf spektakuläre Weise. Wo andere dadurch zum Glauben gekommen sind, als sie gesehen haben, in welcher inneren Haltung diese Leute in den Tod gehen. Außer Johannes hat es alle betroffen, die damals mit im Boot saßen. Und hier Stephanus als Beispiel sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Er predigt noch Jesus, er vergibt diesen Leuten angesichts des Todes. Es bringt ihn nicht komplett aus der Ruhe, was hier geschieht. Und hier steht auch, warum er so eine Perspektive haben konnte in der Situation. Erstens, weil er voll Heiligen Geistes war. Und zweitens, weil er fest zum Himmel schaute. Das sind zwei bedeutende Gründe, die unserem Leben und auch unserer inneren Haltung eine völlig andere Richtung geben können. Erstens, im Sturm zu ruhen, ist ein Ergebnis davon, dass Gott selbst in uns wohnt, also durch den Heiligen Geist. Das war nach Pfingsten. Da hat sich einiges verändert in den Jüngern, könnte man sich nochmal näher anschauen. Machen wir heute nicht, aber die Präsenz Gottes in uns selbst führt dazu, dass seine Eigenschaften mehr und mehr zu unseren Eigenschaften werden. Dass die Frucht des Geistes, die Früchte des Geistes, seine Eigenschaften, seine Effekte, die er erzielt, da wo er auftaucht, das ist das, was dann in uns anfängt zu wachsen und stärker zu werden. Also einen wirklichen Durchbruch im Hinblick auf Furcht und Angst und echten Gottvertrauen, das hatten die Jünger erst nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Plötzlich haben sie sich getraut, so öffentlich zu predigen, während sie vorher noch Jesus verleugnet haben und abgehauen sind. Und zweitens, im Sturm zu ruhen, ist auch eine Folge davon, worauf wir innerlich schauen. Von Stephanus heißt es, er schaute fest zum Himmel. Und ich glaube, das ist auch so was Inneres. Also eine innere Blickrichtung, wovon er nicht abgelassen hat, selbst angesichts des Todes. Der Blick zum Himmel, auf Jesus und auf die Wunder Gottes, ist ein entscheidender Schlüssel für die Krise. Diese Hinrichtung von Stephanus, der war nur der Auftakt von vielen, vielen Märtyrergeschichten, wo Menschen kurz vorm Tod gesungen haben, Jesus bezeugt haben, vergeben haben, eine Kraft und eine Ruhe ausgestrahlt haben, die übermenschlich ist, weil es nämlich von Gott ist. Und das haben viele gesehen und viele sind Christen geworden aufgrund dessen, dass sie Christen sterben gesehen haben. Das sind die krassesten Zeugnisse eigentlich aus der Kirchengeschichte, wie viele Menschen haben sich für Jesus entschieden, als sie gesehen haben, wie Christen gestorben sind. Und der Kirchenvater Tertullian, der hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Weil in dem Moment, wo Menschen mit Jesus eigentlich in den Tod gehen, da wird eine Kraft und eine Schönheit sichtbar und das ist was total Abstraktes und Abgefahrenes. Aber das ist das, was immer wieder bezeugt wird durch die Jahrhunderte, da wo Menschen mit so einer inneren Haltung durch Leid hindurchgehen, müssen ja nicht immer gleich sterben, aber durch Leid und durch Krisen hindurchgehen, das ist eine der größten Demonstrationen der Kraft, der Liebe und des Friedens und der Ruhe Gottes auf dieser Erde. Und das hat immer der Gemeinde Jesu einen riesen Aufschwung und Schub gegeben, wenn Menschen mit so einer Haltung durch Leid und durch Krisen durchgegangen sind. Was bringt Menschen dazu, im Sturm zu ruhen, anstatt sich zu fürchten? Ich meine, das ist ja die spannende Frage. Was bringt uns dazu, in Krisen und im Sturm zur Ruhe zu kommen, anstatt von Furcht getrieben und verzerrt zu werden? Und ich glaube, das ist zunächst mal ein tiefes Verständnis davon, wer Jesus ist. Ein tiefes Bewusstsein dafür, dass Jesus selbst hier ist. Ich weiß nicht, wie sehr es euch gelingt, in diesem Bewusstsein zu leben, im Alltag, dass Gott persönlich hier ist. Also mir ging das manchmal so, auch in meinem Theologiestudium oder auch wenn ich manchmal selber Predigten halte, da wird diskutiert über Gott und man versucht, die Bibel zu verstehen und sich irgendwie ranzutasten an das, wie könnte Gott das gemeint haben, wie ist das zu verstehen, was können wir über Gott rausfinden. Und sich dann mal bewusst zu machen, Gott ist die ganze Zeit hier, leibhaftig, auch hier im Raum. Und er hört jede Diskussion, jedes Gespräch. Er sieht auch die Bewegungen unseres Herzens und die Gedanken, die wir uns machen über all diese Themen. Und er ist hier. Er ist leibhaftig hier. Und ich glaube, in einem Bewusstsein zu leben, dass Gott hier ist, mit seiner ganzen Weisheit, mit seiner ganzen Schönheit, mit seiner ganzen Kraft, das ist ein anderes Leben, als zu wissen, dass Gott irgendwo ist und dass Gott irgendwo präsent ist und da ist. Aber in diesem Bewusstsein zu leben, so wie Stephanus zu sagen, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen. Gott ist hier. Das ist ein Ort, wo Gott wohnt, mitten in der Krise. Und wenn wir dann noch ein Verständnis dafür haben, wer Jesus ist, dass er derjenige ist, der die Macht hat über den Tod. Dass er derjenige ist, der die Kraft hat, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien und die Gräber zu öffnen. Und in diesem Bewusstsein zu leben, das macht den Unterschied. Und das ist genau der Punkt, den ich hier im Neuen Testament rauf und runter beobachten kann, bei allen, die Jesus nachgefolgt sind. Ich meine, man muss sich hier in die Jünger nochmal reinversetzen, wenn wir nochmal in die Situation des Bootes uns reindenken. Sie sitzen mit Jesus im selben Boot. Er, der Sohn Gottes, der die ganze Welt geschaffen hat, der überhaupt erstmal das Wasser und die Wellen und den Wind und so gemacht hat, sitzt mit im Boot. Er, der bisher schon die Kranken mit wenigen Worten geheilt hat, der mit seinen Worten alles tun kann, der sitzt mit im Boot, sitzt im selben Boot. Und die Jünger sitzen auch nur deshalb in dem Boot, weil sie sich entschieden haben, eben genau Jesus nachzufolgen. Deswegen sitzen die da im Boot, weil sie Jesus nachfolgen, der die ganze Zeit präsent ist, der da ist. Und trotzdem leben sie so, als wäre Jesus nicht da. Trotzdem reagieren sie in der Krise, im Sturm, so, als wäre Jesus nicht da. Und das ist doch meistens auch unser Problem. Also zumindest wenn ich von mir rede, ist genau das das Problem. Dass wir oft in Situationen, wo wir herausgefordert sind, reagieren und handeln und denken und fühlen, als wäre Jesus nicht da. Dass wir zwar uns entschieden haben, ihm nachzufolgen und dass wir auch wissen, was er alles kann und uns dessen irgendwie schon bewusst sind, aber wir treffen unsere Entscheidungen auf einer Grundlage, als wäre Jesus nicht da. Als wäre der nicht gerade hier im Raum, der die Kraft hat, alle Dinge zu tun. Und wo ein Wort reicht, damit sich alles verändert. Und derjenige, der alles geschaffen hat, wird doch wohl die Kontrolle behalten können über alles, was gerade geschieht. Und die Frage ist, worauf schauen wir in den Situationen, wo wir wirklich herausgefordert sind, wo es an die Substanz geht, wo der Sturm tobt, egal in welcher Form. Das Problem von Angst ist, dass Angst eigentlich ein Ausdruck davon ist, dass wir glauben, dass Jesus nicht hier ist oder dass wir nicht daran denken, dass Jesus hier ist. Angst ist ja an sich erstmal was völlig Normales. Also das Problem ist, glaube ich, auch in diesen Geschichten hier nicht die Angst. Jesus fragt zwar, warum fürchtet ihr euch, aber er sagt, warum habt ihr so wenig Vertrauen? Die Angst ist was Jesus selber kennt. Also jeder Mensch kennt Angst. Und Jesus selber, als er in Gethsemane dann später war, kurz vor seiner Kreuzigung wird von ihm gesagt, er war in Angst. Das ist das, was dort steht. Also Gott selbst weiß, was Angst ist. Das ist auch krass, muss man sich bewusst machen. Angst an sich ist noch nicht das Problem. Das kennt sogar Gott selbst. Jesus hat dort Blut geschwitzt vor Angst und er hat gesagt, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dass der Plan anders verlaufen kann, dann will ich, dass es anders kommt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und da ist es spannend, Jesus hatte zwar Angst, aber er hat seine Entscheidungen nicht auf Grundlage der Angst getroffen. Das Problem ist nicht die Angst, sondern ob ich auf Grundlage dieser Angst Entscheidungen treffe oder ob ich entgegen der Angst Entscheidungen treffe. Das ist der Punkt, wenn wir herausgefordert sind und wenn wir wirklich Probleme haben im Leben. Das Problem ist nicht die Angst, sondern ob ich auf Grundlage dieser Angst Entscheidungen treffe oder ob ich entgegen der Angst Entscheidungen treffe. Und das ist das, was Jesus in Gethsemane gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe zwar Angst, aber es soll nicht danach gehen, was ich gerade fühle, sondern es soll danach gehen, was Gott will. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Angst wird immer alles tun in uns, um der Herausforderung auszuweichen. Also Angst wird uns immer dazu bringen, dass wir fliehen wollen, dass wir der Herausforderung entgehen wollen. Angst wirft mich für gewöhnlich auf mich selbst und auf meinen Mangel und auf meine Unfähigkeit. Angst ist eigentlich immer so ein Realisieren, dass ich merke, ich krieg's nicht hin, ich kann das nicht, ich bin überfordert, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich. Also wir werden eigentlich durch Angst auf uns selbst geworfen. Und Angst macht uns unsere Grenzen und auch unsere Bedürfnisse bewusst, die gerade nicht erreicht werden. Unsere Ziele, unsere Bedürfnisse, die wir gerade nicht erreichen können. Ich glaube, wenn es gelingt, inmitten der Angst nicht auf mich und auf meine eigenen Grenzen zu schauen, sondern auf Gott und auf seine Möglichkeiten, dann brauchen wir den Herausforderungen unseres Lebens auch nicht länger auszuweichen. Und genau das ist der Punkt, wenn es von Stephanus heißt, er schaute fest zum Himmel. Glaube ich, das ist die Blickrichtung, dass wir in Krisensituationen ganz bewusst uns entscheiden, nicht auf Grundlage der Angst Entscheidungen zu treffen, nicht auf mich und auf meine Begrenztheit zu schauen, sondern ganz bewusst festzumachen, ich schaue auf Jesus und auf seine Realität, dass er jetzt gerade hier ist und auf seine Möglichkeiten und ich treffe meine Entscheidungen auf der Grundlage, dass ich weiß, dass Jesus hier ist und dass er alle Dinge tun kann. Und in dem Moment, wo Menschen das tun, entsteht ein Lebensstil, wo man Herausforderungen und Krisen nicht länger ausweicht, sondern mittendurch geht. Entschlossen und zielstrebig mittendurch geht durch die Krisen und nicht versucht, daraus zu entfliehen. Und ich glaube, nur indem wir das tun, nur indem wir wirklich lernen, im Geist zu leben und auch auf Grundlage von Jesus unsere Entscheidungen zu treffen in der Krise, werden wir überhaupt erstmal Krisen überwinden in unserem Leben. Ein Leben im Sieg Jesu ist kein Leben, das die Herausforderungen vermeidet und versucht, dem zu entgehen, sondern ein Leben, was mitten hindurch steuert, mit dem Blick nach oben. Und ich glaube, und das ist auch eigentlich so eine bittere, aber auch eine wunderschöne Wahrheit eigentlich, dass das Reich Gottes sich fast nur durch Krisen hindurch ausbreitet. Und das ganze Leben sich eigentlich durch Krisen hindurch ausbreitet und man durch Krisen hindurch zur Reife und zur Mündigkeit kommt. Das Leben startet schon, wenn ihr euch mal an eure Geburt zurückerinnert, das Leben startet schon mit einer gewaltigen Krise. Von der Finsternis ins Licht innerhalb weniger Stunden oder bei manchen auch Minuten oder bei manchen auch Tage. Ja? Aber im Grunde beginnt unser Leben mit Druck, mit Schmerzen, mit Schreien, mit Blut und Schweiß. Und das Ergebnis ist aber innerhalb weniger Stunden von der Finsternis ins Licht, aus der Gebundenheit der Nabelschnur in die Mündigkeit und in die Unabhängigkeit und in die Fähigkeit, selbst zu leben. Und der Durchbruch ins Leben passiert durch Schmerzen hindurch. Und das setzt sich fort im ganzen Laufe unseres Lebens. Die meisten Dinge, die wir lernen, die passieren, indem man hinfällt und wieder aufsteht und weitermacht. Und das eben auch im übertragenen Sinne durch alle Herausforderungen hindurch. Alles, was in unserem Leben zur Reife gekommen ist und zur Mündigkeit und zur Stärke, ist geschehen, weil wir durch Herausforderungen und durch Krisen durchgegangen sind. Und weil wir nicht ausgewichen sind und gesagt haben, also wenn Kinder jedes Mal, wenn sie hinfallen, sagen, jetzt bleibe ich ewig liegen, weil ich habe keine Lust mehr, nochmal hinzufallen, wird kein Kind erwachsen werden. Und wir werden auch in geistlichen Dingen niemals erwachsen werden, wenn wir versuchen, die Krisen zu vermeiden. Und wenn wir uns nach einem Leben sehen, was ohne Krisen ist, sondern nur ein Leben zielstrebig hindurch die Krisen, wo wir ganz bewusst sagen, ich gehe jetzt durch, mit aller Entschiedenheit, aber mit Blick auf Jesus und auf seine Realität und seine Präsenz hier jetzt und seine Möglichkeiten, das ist es, was uns zur Stärke und zur Mündigkeit und zur Reife bringt. Im Geistlichen, aber auch im Natürlichen. Das weiß normalerweise jedes Kind, aber es fällt uns doch so schwer, wenn wir mittendrin stecken. Und manchmal fällt es uns auch so schwer, auch im Geistlichen das zu akzeptieren, dass das Leben durch Krisen hindurch entsteht. Und wir fragen uns dann oft auch vielleicht, was habe ich denn falsch gemacht und was läuft jetzt aus dem Ruder und hat Gott mich vergessen oder so, anstatt einfach zu sagen, mutig hindurch, keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber es gibt auch ein Danach und Gott wird zeigen, wie es weitergeht. Und wir werden wachsen und wir werden stärker werden durch alles hindurch. Ich glaube, Gott versucht uns nicht, aber er prüft uns. Und der Unterschied ist, wenn ich das jetzt mal an diesen Worten festmache, eine Prüfung, das ist wie in der Schule, eine Prüfung ist dazu da, zuallererst uns aufs nächste Level zu bringen. Manchmal, das ist so eine böse menschliche Version davon, machen Leute auch Prüfungen, um auszusieben und um Leute auszusortieren. Das ist nicht gemeint. Sondern ich glaube, alle Prüfungen unseres Lebens sind von Gottes Seite her dazu gedacht, uns aufs nächste Level zu bringen. Uns weiterzubringen und uns in größere Stabilität und Reife hineinzuführen. Das ist sein Ziel, uns fähiger und reifer zu machen. In 1. Korinther 10, Verse 13 lesen wir, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen geprüft werdet, sondern mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie bestehen könnt. Gottes Prüfungen sind alle dazu gedacht, dass wir sie bestehen und nicht durchfallen. Und alle Prüfungen, die von Gott kommen in unser Leben, die sind auch so gestrickt, dass er auch schon die Ausgangstür geschaffen hat, wo wir da wieder rauskommen. Aus der ganzen Nummer. Gott stellt uns nicht vor Schwierigkeiten und vor Prüfungen, wo nicht er selbst auch dafür sorgen wird, dass es einen Ausweg gibt. Dorthin durch. Er macht so, dass wir die Prüfung bestehen können. Seine Prüfungen sind darauf angelegt, dass wir aufs nächste Level kommen, dass wir in größere Reife, in größere Herrlichkeit hineinkommen. Aber ich muss lernen, in dieser Prüfung ihn zu suchen, damit ich auch seine Tür, seinen Ausgang entdecke, den er bereitgestellt hat. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir tun können und was von uns gefordert ist in einer Krise, dass wir, also in dem Psalm heißt es, woher kommt mir Hilfe? Also ich schaue auf, Herr, zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass wir mit dieser Haltung durchgehen durchs Leben, durch den Alltag, durch die Krisen, durch die Herausforderungen, durch die Situationen, die uns voll an die Grenzen bringen, dass wir sagen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und wo hat er einen Ausgang geschaffen, wo ich durchkomme, anstatt immer wieder zu versuchen, durch menschliches Taktieren die Krisen zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass es weniger wehtut, dass ich irgendwie anders das lösen kann. Sondern dass wir sagen, Herr, wenn es irgendwie geht, dann lass es an mir vorbeiziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Was ist dein Ausgang aus dieser Krise? Was ist dein Weg, den du mit mir gehen willst? Ein Leben des Glaubens zu leben bedeutet letztendlich, Gott in den Krisen zu suchen und bewusst durchzugehen, anstatt auszuweichen. Der Geigenbauer Martin Schleske hat ein phänomenales Buch geschrieben und ich habe ihn auch mal auf einer Konferenz erlebt. Manche haben vielleicht auch von ihm schon einiges gehört. Das Buch Der Klang, da beschreibt er, also er ist Geigenbauer und er erklärt, wo Geigenbauer auf die Suche gehen, um die besten Bäume für die Geigen zu finden. Das beste Holz, was geeignet ist für die besten Geigen, um die herzustellen. Und es ist faszinierend genug, das zu lesen, aber er beschreibt, wie diese Bäume, die wirklich, also Sängerbäume nennt er die, oder nennen die Profis die, also wo wirklich ein Holz ist, was an sich schon klingt. Selbst wenn einfach nur der Baum da ist, wenn der Baum umfällt, dann klingt der schon, ja, würde ich wahrscheinlich nicht hören. Aber er sagt, diese Bäume, die wachsen wirklich ganz oben in den Bergen, knapp unterhalb der Baumgrenze, wo der Boden total schlecht ist, wo das Klima total rau ist, wo die Bäume dicht aneinander stehen, da kommt nicht viel Licht unten ran, die sind weitestgehend ohne Äste, nur also bis zur Krone oben, wo das Licht rankommt. Und diese Bäume wachsen langsam über Jahrhunderte hinweg. Und dieses Holz ist aber unglaublich belastbar und fest und hat einen wunderschönen Klang. Er sagt, für diese Bäume ist es hart zu wachsen. Die Lebensbedingungen sind widrig. Und der Boden ist im Grunde die einzige Krise. Also ein Baum, der da wachsen muss, es ist eigentlich ein Wachstum der Krise. Und aber dieser Klang, den diese Bäume liefern, ist unvergleichlich. Das ist nicht zu vergleichen mit Bäumen, die in der Sicherheit des Tales auf gutem Boden in Freiheit aufgewachsen sind und total schnell hochgeschossen sind, sondern diese Bäume brauchen lange, um zu wachsen, aber das Ergebnis ist unglaublich schön und ist faszinierend und diese Bäume haben eine unglaubliche Stabilität und Belastbarkeit in sich, in diesem Holz. Und genau das ist es, was die Bibel auch lehrt und als Konzept für unser Leben vorschlägt. Ich möchte euch das zeigen in Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Da heißt es: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in unterschiedliche Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Haltet es für lauter Freude, liebe Brüder und die Schwestern, die beziehe ich auch gern mit ein, wenn ihr in unterschiedliche Prüfungen geratet. Also wirklich unterschiedliche Prüfungen. Gott hat auch nicht nur die eine Prüfung für uns bereit, er hat so viele. Und die Prüfung des Glaubens, also wie es hier heißt, also indem ihr erkennt, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt, Prüfung des Glaubens ist hier in dem Sinne gemeint, dass geprüft wird, was wirklich echt ist in unserem Glauben, was echt ist in uns. Das ist wie wenn Metalle auf ihre Reinheit geprüft werden. Also es geht hier um die Echtheit unseres Glaubens. Es geht nicht darum zu prüfen, wie weit kann man gehen, bis der Glaube zerbricht oder so. Ja? Also das ist eine Vorstellung, die brauchen wir nicht von Gott zu haben. Gott legt es nie darauf an, uns auf eine Weise herauszufordern, dass wir daran zu kaputt gehen oder um mal zu gucken, wie weit er gehen kann, wie weit das ausreizen kann. Das ist überhaupt nicht seine Intention. Sondern wenn Gott uns in Herausforderungen führt oder uns das zulässt, dass wir darin stehen können, in den Herausforderungen, dann geht es darum zu prüfen, was wirklich echt ist in unserem Leben, auch in unserer Beziehung zu ihm. Was davon ist wirklich echt, was ist bewährt, was kann einem kritischen Blick standhalten bei dem, was unser geistliches Leben ausmacht. Was ist wirklich nachhaltig? Also was bringt Ausdauer mit sich? Auch so dieses Stichwort hier in diesem Text. Was hat auch in 20 Jahren noch unter anderen Lebensumständen Bestand? Was von dem, was wir gerade leben, was unser Leben ausmacht und was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, was davon hält Stand, wenn sich unsere Lebensumstände radikal verändern? Was davon hat noch Bestand, wenn in 20 Jahren die Welt völlig anders aussieht und mein Leben durch irgendwelche Umstände ganz anders aussieht? Und das sind die Dinge, die kommen so richtig raus, die kommen zum Tragen in Krisen. Weil in den Krisen das anfängt wegzubröckeln und wegzuschmelzen, was für die Zukunft sowieso keinen Bestand hat. Das sind die Dinge, die uns eigentlich abhanden kommen in einer Krise. Das sind die Dinge, die erschüttert werden und die dann nicht stehen bleiben. Also wenn ihr euch ein Erdbeben vorstellt, bei einem Erdbeben geht das verloren, was schwach gebaut ist, was kein Fundament hat. Und das, was wirklich massiv ist, was wirklich stark ist, das wird nicht umgehauen, ein Berg bleibt stehen. Ja, eine einfache Blechhütte, die haut's um. Deswegen heißt es ja auch, sollen wir uns auch über Krisen freuen? Klares Statement hier für unsere Zukunft. Wir sollen uns über Krisen freuen, weil sie vor allem uns selbst helfen, zu erkennen, wie viel Jesus wirklich in uns drin ist. Und das ist natürlich bitter und das bringt uns auch immer wieder zu der Erkenntnis, dass wir merken, es war so viel Schein, aber es war so wenig dahinter. Und das merkt man, je heftiger die Krisen sind. Aber es ist auch andererseits die beste Chance, die wir haben können in unserem Leben, um festzustellen, was wirklich in uns lebt und wie viel Jesus wirklich drin ist in unserem Leben. Daran zeigt sich, wie gut wir durchkommen durch Krisen. Daran zeigt sich, wie viel danach noch steht, nachdem so ein Sturm auch über unser Leben hinweggezogen ist. Das Endergebnis ist nie, dass Gott uns fertig machen will und dass Gott zulassen will, dass irgendwas einfach tief in uns kaputt geht, sondern er will das stärken, was es wert ist, gestärkt zu werden in unserem Leben. Er will das stärken und das zur Reife bringen, wozu er uns geschaffen hat, wozu er uns berufen hat und das, was er hineingelegt hat in unser Leben. Und da, wo wir gute Entscheidungen getroffen haben, dann werden die nur bestätigt werden durch jede Krise. Und da, wo wir schlechte Entscheidungen getroffen haben, da ist eine Krise das beste Mittel, um das zu merken. Und um wieder umzukehren und zu sehen, dass wir eigentlich unser Leben auf Sand gebaut haben und dass wir es neu brauchen, wieder ein Fundament zu finden in Jesus. Ich glaube, die große Gefahr in Krisen ist oft für uns, dass wir die äußeren Umstände als das Problem sehen. Dass wir das, was uns gerade äußerlich betrachtet, die Stimmung vermiest und wirklich so ein Sturm als Sturm über uns herzieht, dass wir das als das Problem sehen und nicht das, was in uns passiert. Und ich glaube, das ist ein tückisches Ablenkungsmanöver, dass wir oft die Probleme in dem sehen, was äußerlich passiert. Die Lebensumstände, das, was jemand anderes getan und gesagt hat, das, was gerade äußerlich mein Leben schwer macht und wo meine Bedürfnisse nicht gestillt sind und wo meine Ziele nicht erreicht werden und meine Visionen nicht erfüllt werden und das, was dem immer wieder im Weg steht, das sehen wir oft als Problem. Aber ich glaube, im Grunde ist das nicht das eigentliche Problem, sondern das sind nur die Dinge, die uns helfen zu erkennen, wo das Problem eigentlich ist, nämlich in uns. Es ist oft der Trugschluss, das eigentliche Problem liegt, glaube ich, meistens in unserem Herzen. Und genau deshalb lässt Gott ja diese äußeren Widerstände und Herausforderungen zu, damit das offenbar wird, damit das sichtbar wird, was eigentlich an Problematischen in unserem Herzen gewachsen ist und was dort gedeiht. Ich will euch mal an der Stelle ein persönliches Beispiel geben, um das Prinzip ein bisschen zu veranschaulichen, ohne jetzt zu sagen, dass das echte Krisen sind. Also da echte Krisen ist nochmal was anderes. Aber das Prinzip wird deutlich, manchmal an diesen alltäglichen Situationen. Wir hatten vor einiger Zeit als Familie an verschiedenen Stellen plötzlich Haufen Probleme. Also zum einen hatten wir Haufen Probleme mit unseren Autos. Wir hatten zwei Autos damals, weil Madalina, meine Frau, von Freiberg immer nach Dresden auf Arbeit fahren musste. Und diese Autos waren monatlich kaputt. Also wir mussten wirklich eine Zeit lang jeden Monat wenigstens eins der Autos in die Werkstatt schaffen. Und das waren die kuriosesten Sachen. Mal war die Scheibe plötzlich weg, die war in die Tür reingerutscht und kam nicht mehr raus. Oder der Heckscheibenwischer war kaputt und die ganze Heckscheibe sollte deswegen ausgetauscht werden, weil das Auto so gebaut war. Wir haben alleine 5 Radlager an 4 Rädern gewechselt. Ja? Also an einem und demselben Auto innerhalb kürzester Zeit. Anlasser war kaputt, Auspuff abgefallen, alles Mögliche und vieles mehr. Das ging wirklich eine ganze Weile so. Und dann hatte ich mit einmal noch bei meinem Auto einen Motorschaden auf der Landstraße, mit einmal das ganze Öl rausgeflossen. Die Ölwehr musste später das ganze Erdreich dort ausheben. Und wir haben dort mit Kleinkind stundenlang im November in der Kälte dort an der Landstraße gewartet. Und ich habe für das Auto noch 200 Euro bekommen und das war schon ein Freundschaftspreis. Dann waren wir gezwungen, ein anderes Auto zu kaufen und haben dann im Zuge dessen auch das zweite Auto, das war auch ständig kaputt dann auch, obwohl die Werkstätten immer gesagt haben, die Autos sind super in Schuss, ne? Und trotzdem. Und dann haben wir das zweite Auto auch noch an jemanden verkauft. Die letzten Reparaturen für das Auto haben wir noch bezahlt, als wir das Auto schon gar nicht mehr hatten, noch im Nachgang. Dann haben wir einen Gebrauchtwagen gekauft und meine erste längere Fahrt mit dem Auto, da musste ich alle 400 Kilometer einen Liter Öl nachkippen. Ja, auf der ersten Fahrt. Dann habe ich das Auto wieder zurückgeschafft. Die haben einen neuen Motor eingebaut. Währenddessen haben sie mir einen Leihwagen gegeben. Ich war dann unterdessen mit einigen Jugendlichen, wir hatten so eine Jugendfreizeit und mitten in der Oberlausitz fällt mir selbst beim Leihwagen der Auspuff ab. Dann habe ich irgendwann unser Auto wiederbekommen, wollte mit einigen Teens dann auch ein paar Tage wegfahren, war irgend so ein Luftschlauch in Motornähe dort, ich kenne mich nicht ausgerissen, mussten wir auch wieder einen Tag später losfahren. Und so ging das immer weiter. Kurz danach musste ich mit dem Auto dann auch noch abgeschleppt werden, weil irgend so ein Riemen noch kaputt war. Und dann war irgendwann plötzlich Schluss. Also das Auto fahren wir heute noch. Wir haben jetzt keine Probleme mehr. Außer, dass eine Lampe seit einem Jahr leuchtet. Aber es ist nicht rauszufinden, was es ist und das Auto rollt. Aber mit einmal war das vorbei. In derselben Zeit, während das auch mit dem Auto so war, ging es auch los mit allen möglichen Krankheiten. Also ich hatte bis dahin nie in meinem Leben Antibiotika genommen oder so und dann innerhalb von einem halben Jahr gleich dreimal wegen drei unterschiedlichen Sachen, hatte irgendwelche Infektionen im Mund und im Hals und gerade wenn man immer predigt, das ist ein Problem. Dann hatte ich mir im Ausland eine Darminfektion mitgebracht, weswegen ich sogar beim Gesundheitsamt vorsprechen musste. Hatte über 100 Insektenstiche in 2 Wochen mir geholt, wo ich teilweise bis heute noch Narben habe von den Insektenstichen. Madalina, meine Frau, die hatte gleichzeitig eine Magenschleimhautentzündung und so ging das vieles mehr und dann noch ein Kind zu Hause, was noch nicht mal ein Jahr alt war. Und so ging das immer weiter. Dann, ganz zu schweigen von den Krisen, die plötzlich in den Gemeinden aufgetaucht sind, für die ich verantwortlich war, wo ich teilweise auch plötzlich zum ersten Mal, das war ich auch gar nicht gewöhnt, Teil des Problems war und Leute total verärgert und verletzt von mir waren. Was aus heiterem Himmel über mir hereingebrochen ist, kannte ich noch gar nicht bis dahin. Und so war das so eine Phase, wo sich das so total verdichtet hat, an allen Stellen. Und warum erzähle ich euch das? Ich habe in der Zeit einfach so ein paar Mechanismen beobachtet bei mir selber, wo diese Dinge passiert sind. Das war alles jetzt im Rückblick nicht wirklich schlimm. Ja? Aber es war so viel immer wieder an unterschiedlichen Stellen und da merkt man, wie so Grundprinzipien funktionieren in uns. Zunächst mal sind solche Probleme oft riesige Ablenkungsmanöver. Mehr ist es oft nicht. Also das sind Ablenkungsmanöver in Bezug auf das, was in unserem Leben gerade wichtig ist und was in unserem Dienst gerade wichtig ist. Das hält uns auf. Das raubt uns Geld, das raubt uns Zeit, das raubt uns Nerven. Das raubt uns letztendlich das, wofür wir eigentlich gerade leben und worum es gerade wirklich geht in unserem Leben. Das kann uns beschäftigen und Zeit und Geld rauben, dass uns schwindelig wird. Ja? Und man will eigentlich seine Zeit und seine Ressourcen in wertvolle Dinge investieren, wo es sich wirklich lohnt. Und man hat eigentlich andere Pläne mit dem Geld und mit der Zeit, die man hat. Und dann hat man das Gefühl, es wird einem geraubt und man hat es nicht mehr zur Verfügung für das, was gerade dran ist. Was ich dann in der Situation mehr und mehr beobachtet habe bei mir, war Angst. Also das ist das, was dann kommt. Weil dann hat man Angst, was als nächstes kommt, was als nächstes einen erwartet. Und wenn man irgendwie, und ihr kennt es vielleicht auch in anderen Bereichen, aber solche Phasen hat, wo man das Gefühl hat, da wartet man nur auf den nächsten Anruf, um die nächste Hiobsbotschaft irgendwie zu erfahren. Und dann wächst eine Angst. Also ich habe das gemerkt, wenn ich ins Auto eingestiegen bin. Ich habe noch bevor ich es angelassen habe, ich dachte, was kommt jetzt als nächstes? Ja, und hatte Angst, dass ich jetzt irgendeinen wichtigen Termin und dachte, jetzt muss ich gleich wieder in die Werkstatt wahrscheinlich. Mal sehen, was jetzt passiert, wenn ich das Auto anlasse. Oder ich hatte Angst schon, wenn es an der Tür geklingelt hat oder das Telefon geklingelt hat, dachte ich, wer weiß, welches Problem jetzt wieder auf meinem Tisch landet. Das kann nichts Gutes sein. Ne? Hat man keine Freude mehr daran, wenn irgendjemand kommt, weil man fühlt sich bedroht und denkt, wer weiß, was jetzt wieder über mir hereinbricht. Also Angst ist das, was meistens wächst in Krisen. Und in allen Krisen. Also wenn ihr eine schwierige Diagnose kriegt, dann kriegt man Angst. Wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann hat man Angst, dass es aus dem Ruder läuft und dass man der Lage nicht mehr Herr wird. Und unser normales Bedürfnis in so einer Situation ist die Flucht. Dass wir eigentlich raus wollen aus der ganzen Situation, die gerade so herausfordernd ist. Also ich habe damals zu Madalina gesagt, ich hasse Autos, ich hasse Autofahren. Ich will nie wieder Auto fahren. Das nächste Mal kaufen wir uns ein Pferd. Ich hab gesagt, so geht's nicht weiter. Ich habe keine Lust mehr, ins Auto einzusteigen. Oder dann, ich habe mich gefragt, warum können wir nicht einfach ein stinknormales Leben leben, wie alle anderen auch, ohne Verantwortung zu haben für andere Menschen, ohne irgendwie ständig mit Menschen zu tun haben zu müssen und einfach nur privat unser Ding machen und keiner will mehr was von uns und so. Ohne diesen ganzen Dienst hier und so. Und das ist meistens das, was man dann denkt, wenn man in einer Krise ist. Man will eigentlich fliehen. Man will nicht in der Krise bleiben. Das am allerwenigsten. Aber man will eigentlich irgendwie das Ganze umschiffen und will dort raus und abhauen. Also Krisen haben immer die Eigenschaft, uns zum Rückzug zu bewegen und in die Defensive zu bringen in unserem Leben. Aber damit ist uns nie geholfen, weil die nächste Krise an einem anderen Ort durch andere Menschen garantiert kommen wird. Wenn wir immer versuchen, Herausforderungen auszuweichen, dann werden wir dieselben Herausforderungen dann eben an einer anderen Stelle wieder neu bekommen. Das ist der große Trugschluss, auch wenn wir versuchen, aus Herausforderungen zu fliehen. Wenn ich es in meiner Ehe nicht mehr aushalte und mich in eine andere stürze, ich werde dieselben Probleme in irgendeiner Form wiederbekommen, bis ich gelernt habe, da durchzugehen. Wenn ich auf Arbeit Krisen habe und immer wieder den Arbeitsplatz wechsle, um dem zu entgehen, ich werde die Krisen in einer ähnlichen Form durch andere Leute wiederbekommen, bis ich gelernt habe, da durchzugehen. Genauso in der Nachbarschaft, genauso in der Gemeinde, überall, wo unser Leben nun mal ist und stattfindet, werden wir die Krisen erleben. Und die Chance, wir haben nicht die Chance, wirklich zu entfliehen. Wir können es nur für einen Moment schaffen, vielleicht. Aber es wird in irgendeiner Form wiederkommen. Die einzige Chance, die wir haben, ist zu lernen, durchzugehen. Und es zu lernen, uns den Dingen zu stellen, den Herausforderungen zu stellen. Und was ich mehr und mehr auch dabei bin zu realisieren, auch so in den letzten Jahren und in Zukunft hoffentlich noch viel mehr, ist Folgendes. Das eigentliche Problem ist in solchen Situationen im Grunde nicht, dass äußerlich gerade was schief läuft. Auch wenn es so aussieht. Ja, das Problem war nicht die Autos, das Problem war nicht die Menschen, das Problem war nicht wirklich die Gesundheit oder sonst was, sondern was mir wirklich Probleme gemacht hat, war das, was in meinem Herzen ist. Meine Ziele, meine Bedürfnisse, meine Neigungen, also das, was ich anstrebe, mein mangelndes Vertrauen in Gott, das ist das, was offenbar wird. Ich habe es ging immer mehr Geld natürlich verloren durch die Autos, wollte man eigentlich was anderes mitmachen mit dem Geld. Aber das hat mich nur damit konfrontiert, also ich habe dann Angst gehabt, ich dachte, wie soll denn das werden? Ja, irgendwann ist das Geld alle, wenn das so weitergeht. Und das, womit es mich eigentlich konfrontiert hat, ist, dass ich Gott nicht vertraut habe, dass er unser Versorger ist. Dass er immer genug hat. Und es ist tatsächlich so, uns hat es nie an irgendwas gefehlt in all den Jahren. Sämtliche Ängste in Bezug auf Versorgung waren immer unberechtigt. In den ganzen Jahren. Oder dann habe ich meine Gedanken gehabt, auch so also Probleme in der Gemeinde, ja, und meine Gedanken waren, Mist, jetzt mögen mich die Leute nicht mehr. Jetzt habe ich, also ich will ja keine Fehler machen, ich will ja beliebt sein, ich will immer allen alles recht machen. Habe ich überlegt, wie kann ich die Sache so drehen, dass ich irgendwie immer gut dastehe, noch am Ende. Und das ist das, was mich angetrieben hat und immer wieder antreibt. Ja, also das ist ja in jeder Krise neu, lernt man sich selber kennen, was in uns abläuft. Und die Erkenntnis war, im Grunde geht es mir die ganze Zeit um mich. Im Grunde geht es mir die ganze Zeit um mich selbst. Um meinen Ruf, was die Leute von mir denken. Ich will, dass mir alles gelingt, damit ich vor anderen gut dastehe und ich baue im Grunde mein eigenes Reich, anstatt das zu tun, was Gott will. Und diese Dinge machen Stress. Diese Dinge, die in uns ablaufen, das ist das, was uns Angst macht, das ist das, was uns Stress macht, das, was wir, wo wir eigentlich unser Leben auf die falschen Dinge bauen. Und das Problem sind nicht die äußeren Umstände, sondern das, was in unserem Herzen ist. Denn wenn in unserem Herzen was anderes wäre, dann würden wir auch anders mit den äußeren Umständen klarkommen. Dann würden uns viele Dinge gar nicht so hart treffen und gar nicht so sehr aus der Bahn werfen, weil wir für was ganz anderes leben. Weil wir ein ganz anderes Wertesystem auch in unserem Inneren haben. Und das ist das, wo Jesus uns hinbringen will, dass er in uns lebt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir ein Tempel Gottes sind, dass seine Eigenschaften zu unseren Eigenschaften werden und seine Ziele zu unseren Zielen. Also, ich meine, wisst ihr, Gott kann es gut aushalten, das ist das Verstörende, Gott kann es gut aushalten, dass unser Geld flöten geht, unser Ruf, unsere gute Laune, unser Dienst und unsere Pläne und alles, was wir uns vorgenommen haben, da ist Gott ziemlich schmerzfrei. Das ist die erschütternde Wahrheit. Es stört ihn nicht allzu sehr, wenn all diese Dinge verloren gehen. Da darf man auch keine falsche Vorstellung von Gott haben, als ob ihm das wichtig wäre. Er hat von allem genug, er hat keine Angst, dass was mangelt und er kann uns jederzeit alles zurückgeben. Das sind alles Dinge, alles, was uns äußerlich verloren gehen kann, das kann er uns in Sekunden wieder zurückgeben. das ist es nicht, wo er Angst hat, dass uns da was abhanden kommt. Da hat er auch eine Geduld, uns manchmal in solchen Dingen auch sitzen zu lassen, weil ihm das weniger wichtig ist, als uns manchmal lieb wäre. Worum es ihm wirklich geht, ist unser Herz und das, was in uns lebt und in uns vor sich geht. Deshalb hat er manchmal auch so eine Ausdauer darin, Herausforderungen zuzulassen in unserem Leben. Herausforderungen, die uns eigentlich helfen sollen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen und ihm unser Herz zu geben. Mit allem, was dazugehört. Das ist der einzige Zweck von jeder Prüfung, durch die er uns gehen lässt. Seine Ziele sind erreicht, wenn wir als Christen in Mündigkeit und Reife hineinkommen. Meine Ziele sind oft schon erreicht, wenn einfach äußerlich wieder Ruhe einzieht und die äußeren Probleme vorbei sind. Aber das ist überhaupt nicht das, worum es Gott geht. In dem Moment, wenn wir uns an der Stelle schon so zur Ruhe setzen und sagen, gut, Problem überstanden, ja, wieder gesund geworden, Auto wieder heile oder irgendwas, Konto wieder voll, keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht das, worauf es ankommt. An der Stelle, wenn wir in dem Moment schon wieder sagen, jetzt ist alles wieder gut, hoffentlich passiert mir sowas nicht wieder, in dem Moment haben wir nicht gelernt, was wir hätten lernen sollen. In dem Moment war die gesamte Prüfung umsonst und Gott ist so gnädig, dass er uns wieder eine neue Chance gibt. Und er lässt uns eine Runde nach der anderen drehen, bis wir es gelernt haben. Also entweder wir lernen es oder wir lernen es. Und bei Gott kann man nicht wirklich durchfallen und sitzen bleiben, aber er lässt uns einfach so oft die Prüfung wiederholen, bis wir es halt geschafft haben. In anderer Form, durch andere Menschen, an anderen Orten, in anderen Lebensbereichen. Aber sein Ziel ist, dass wir wirklich endlich wachsen und dass wir zur Reife kommen und dass unser Herz verändert wird, dass unser Herz von ihm berührt werden kann und dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen und dass wir lernen, mit ihm zu rechnen in unserem Alltag und nicht glauben und nicht sagen, wir glauben an Gott, aber leben so, als wäre er nicht hier. Und nicht, dass wir sagen, wir glauben, dass Gott alle Dinge tun kann und die Kranken heilen kann und so weiter. Und wenn wir in einer Situation sind, dass wir von Angst verzerrt werden, und das ist normal, ja, also ich sage nicht, dass es nicht normal ist, aber dass wir unsere Grundlagen dass wir unsere Entscheidungen auf einer Grundlage treffen, die nichts mit Gott zu tun hat, die einfach nur nach unseren Gefühlen geht, also wo wir einfach auf unsere Angst, auf der Grundlage unserer Angst und unserer Unsicherheit wichtige Lebensentscheidungen treffen, das wird uns nicht voranbringen. So schwer wie es ist, und ich kann euch nicht sagen, wie man es besser hinkriegen kann, wenn man in einer Krise steckt. Ich weiß nur, ich will es lernen und ich will an Jesus dran sein und ich will irgendwie ein Leben lernen, was voll Heiligen Geistes ist und wo wir fest Richtung Himmel schauen, wo wir unseren Blick auf Jesus gerichtet halten. Vor Krisen zu fliehen macht überhaupt keinen Sinn und ist auch nicht Gottes Auftrag an uns. Und wir werden sowieso wieder in die nächste Krise kommen, deswegen muss der Weg ein anderer sein. Nämlich, dass sich in uns was verändert. Und in dem Moment, wenn sich in uns was verändert und wir mit einer anderen Perspektive rangehen, dann hat sich jede Krise gelohnt und dann werden die nächsten Krisen auch einen Teil ihrer Härte verlieren. Und wir werden schneller durchkommen. Meistens ist es so, dass die meisten Krisen sind je schneller vorbei, je schneller wir auf Jesus schauen. Und je stärker unser Vertrauen ist, umso schneller sind wir meistens durch. Krisen werden überwunden, indem man entschlossen durchgeht. Gottes Friede kommt nicht deshalb in unser Leben, weil wir gerade keine Krise haben, sondern weil wir in der Krise Gottes Willen tun. Also Gottes Friede, der kommt nicht dann in unser Leben, weil wir gerade Ruhe haben und weil keine Krise ist, sondern weil wir gelernt haben, in der Krise Gottes Willen zu tun. Das schafft den größten Frieden unseres Lebens. Wenn es gelingt, in den Herausforderungen und in den Krisen das zu tun, was Gott sagt und was er will, das wird einen Frieden in unser Leben bringen, der höher ist als alle Vernunft, wie die Bibel das sagt. Der größte Friede legt sich dann immer dann auf unser Leben, wenn wir treu gewesen sind, wenn wir das getan haben, was Gott wollte. Wir lesen im Psalm 119, Vers 165 zum Beispiel, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Also die das lieben, was Gott liebt. Die das lieben, was Gott sagt. Oder Römer 8, Verse 6 bis 9, Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ihr aber, dann ab Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Also ein Leben im Geist bedeutet, nach dem zu leben, was Gott will und was Gott sagt, ganz unabhängig von den Lebensumständen, ganz unabhängig von den Gefühlen, die uns gerade prägen und übermannen, sondern dass wir das lieben, was Gott will. Dass wir das lieben, was Gott sagt und dass wir unsere Entscheidungen auf seiner Grundlage treffen und nicht auf Grundlage unserer Angst oder unserer Sorgen. Also Jesus ist ja so kühn, dass er wirklich sagt, sorgt euch nicht, ja, sorgt euch um nichts. Das ist ein Gebot. Also wenn man sich mal anschaut im Neuen Testament, was so als Imperativ formuliert ist, also als in der Befehlsform, ja, da kann man ja sagen, wenn Jesus, also Jesus ist ja Gott, wenn der sagt, tut das, ja, dann ist es ja wie ein Gebot Gottes. Und wenn ihr dann mal durchlest, was er in dieser Form sagt alles, welche Sätze dort im Neuen Testament stehen, da wird einem schwindlig. Ja? Also fürchtet euch nicht, sorgt euch nicht. Und dann noch vieles andere mehr, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, das lohnt sich, das mal zu lesen. Ob ich innerlich Frieden habe und ruhig bleiben kann, das liegt zuerst an meiner inneren Nähe zu Gott und weniger an den äußeren Umständen. Es ist ja auch interessant, Jesus hat nicht zuerst den Sturm gestillt und hatte dann Ruhe und ist eingeschlafen, sondern er hat mitten im Sturm geschlafen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Die Kunst ist nicht, in ruhigen Zeiten zur Ruhe zu kommen. Das ist nicht die Kunst. Also so denken wir ja manchmal und leben mal so und sagen, ja, wenn das endlich vorbei ist, dann mache ich mal Pause. Dann nehme ich mir eine Auszeit. Ja. Wenn das Ding durch ist, wenn die Krise überwunden ist, dann brauche ich erstmal Urlaub oder irgend sowas. Ja. Das ist so unsere Logik. Aber das Ziel ist, mitten im Sturm in Gott zur Ruhe zu kommen. Mitten dann, wenn die Krise tobt. Indem ich mich in Gottes Nähe und in seiner Perspektive, in seiner Sicht berge. Das Ziel ist, dass wir lernen, in der Krise uns in Gott zu bergen. Dass wir in ihm zur Ruhe kommen, noch während der Sturm tobt. Wir erlangen Frieden, indem wir mitten in der Krise die richtigen Entscheidungen treffen und uns für eine bestimmte Blickrichtung entscheiden. Und das ist das, was Gott uns nicht abnimmt. Da ist der Ball bei uns. Also das überlässt er uns, wo im Kolosserbrief zum Beispiel heißt, schaut auf das, was oben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes und schaut nicht auf das, was auf der Erde ist. Schaut auf Jesus, das ist eine Anordnung auch wieder so im Neuen Testament. Ja, tut das, sucht, was oben ist bei Jesus. Das ist das, was die Bibel sagt. Und das wird uns letztendlich helfen, mit einer anderen Haltung durch jede Krise durchzugehen. Es beginnt mit unserer Entscheidung, uns in Gott und seiner Nähe zu bergen. Und das ist ein Akt des Glaubens. Also das ist nicht leicht, das ist nicht normal, das ist auch verrückt. Aus menschlicher Sicht ist es verrückt. Wenn Dinge schieflaufen und ich keine Chance habe, irgendwas daran zu ändern, ist Schlafen das Allerletzte, was man als Mensch tut. Ist zur Ruhe kommen das Allerletzte, wohin es uns zieht. Und es ist auch das Allerletzte, dann in so einer Situation zu sagen, ich vertraue, dass Gott alle Dinge gut machen wird. Aber genau das ist Glaube. Ja, das ist christliches Leben. Das ist das normale, alltägliche Leben als Christ. Immer und immer wieder in dieser Haltung zu leben und in jeder Krise und bei jedem Problem solche Entscheidungen zu treffen und wieder neu das festzumachen, woher unsere Hilfe kommt und für wen wir leben und um wen es eigentlich geht. Das geht ja gar nicht um uns, ja, sondern es geht um ihn. Er ist aller Ehre wert. Ist doch nicht so schlimm, wenn unsere Ehre abhanden geht vor anderen Menschen. Das kann Gott uns wieder zurückerstatten. Er wird uns erhöhen zu seiner Zeit. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns vor anderen zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass wir einen guten Ruf haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir gut versorgt sind. Jesus sagt, sorgt euch nicht, was ihr essen werdet, was ihr anziehen werdet. Das ist meine Sorge. Aber sucht zuerst nach dem Reich Gottes, nach meiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Und immer wieder ist es die Lehre von Jesus. Und wenn wir Jesus nachfolgen, kommen wir daran nicht vorbei. Jesus sagt, das ist unser Job, eigentlich auf ihn zu schauen, ihn zu suchen, uns nicht darum zu kümmern, ob wir genug haben werden, uns nicht darum zu kümmern, was die Menschen von uns denken, uns nicht darum zu kümmern, dass alle Sachen glatt gehen. Manche Sachen werden garantiert nicht glatt gehen und das ist auch gut so. Freut euch daran, sagt die Bibel, denn da kann man so viel lernen und da wird so viel erneuert in unserem Inneren und um den ganzen Rest wird Gott sich kümmern, wenn wir uns um ihn kümmern. Das ist das normale, alltägliche Leben als Christ. So einfach. So schön. Und so schwer, dass es uns unser Leben lang noch an die Grenzen bringen wird. Und es wird viele Situationen noch geben, wo mir das jetzt ganz leicht über die Lippen geht und wo ich es dann von vorne wieder lernen muss. Und im ersten Moment reagieren werde, als hätte ich noch nie was zu dem Thema gehört oder gesagt. Aber daran entscheidet sich, ob wir wirklich zur Reife kommen, ob wir wirklich zu dem werden, was Gott bestimmt hat, also was Gott sich vorgenommen hat für unser Leben, nämlich zu Menschen, die ihn widerspiegeln und die also zum vollkommenen Menschen, auch als Gemeinde Jesus, so zum vollkommenen Leib Jesu werden. Das wird entscheidend davon abhängen, wie wir durch die Krisen durchgehen. Wir müssen lernen, dass es nicht die Umstände sind, die über unser Inneres regieren sollen, sondern umgekehrt. Die Ruhe in Jesus brachte den Sturm um Jesus herum zur Ruhe. Das ist spannend. Die Ruhe, die er hatte, die hat abgefärbt auf die Umgebung. Das ist Reich Gottes Denken. Ja? Also im Alten Testament, im Alten Bund ist es noch so, wenn ein Unreiner, also ein Aussätziger, einen anderen berührt hat, dann wurde der auch aussätzig und unrein. Und jetzt kommt Jesus im Neuen Bund und er kommt, er berührt die Aussätzigen und sie werden rein. Das heißt, das, was von Jesus kommt, das geht auf die Umgebung über und nicht umgekehrt. Er heiligt und reinigt und heilt seine ganze Umgebung und stellt sie wieder her. Und die Ruhe, die in ihm ist, die geht über auf den ganzen See Genezareth und auf den Sturm. Und alles kommt zur Ruhe. Und wenn wir sein Leib sind, seinen Körper, als seine Gemeinde, wenn wir selber ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dann will er in gleicher Weise auch in unserem Leben wirken. Dass die Ruhe, die in uns ist, auch unser Umfeld zur Ruhe bringt. Dass der Friede, der in unserem Leben ist, Frieden schafft in unserer Umgebung. Und nicht umgekehrt, dass wir warten, bis mal die Situation und die Lebensumstände gut sind. Na, und dann kann ich ja mal Frieden empfinden und zur Ruhe finden und so. Oder dass wir irgendwie andere dafür verantwortlich machen und sagen, na, kein Wunder, dass ich nicht geistlich wachsen kann, weil meine Frau hält mich davon ab oder so. Macht sie gar nicht. Oder ich bin ja auch in einer Gemeinde, wo der Pastor ganz schlecht ist und die ganze Gemeinde glaubt nicht und so. Wie soll ich denn geistlich wachsen? Also wir leben in einer Zeit, wo der Zugang zu Gott für jeden von uns frei ist. Ohne Mittler. Wir brauchen keine Mittler, um persönlich geistlich zu wachsen. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns noch mehr gegenseitig zum Wachstum anzureizen und um uns auch zu ermutigen und zu stärken. Aber es hängt nichts, und würde ich einfach mal behaupten, vielleicht werde ich mal eines Besseren belehrt, aber ich glaube, es hängt ziemlich wenig davon ab, wie unser Umfeld ist und wie andere sich ringsherum verhalten, ob wir in der Nähe zu Jesus leben oder nicht. Wenn wir das glauben, dann ist es eine Ausrede, um selbst nicht durch die Krisen durchgehen zu müssen, die Gott uns zumutet, indem wir andere dafür verantwortlich machen. Aber er ist da, er ist nicht ferne von einem jeden von uns und er will uns nahe kommen, er will in uns leben, ganz egal, wie die Lebensumstände gerade sind. Und aus dem heraus, dass Jesus in uns ist, dass wir auch in Jesus ruhen, will er durch uns hindurch unser Umfeld prägen und die Welt verändern. Und jetzt nur noch als letzten Bibeltext, dann bin ich durch. Ein Beispiel von Paulus, sehr beeindruckend. Da ist es, als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Und alle ringsherum haben noch gedacht, wann schwillt er an und stirbt und haben schon vielleicht Wetten abgeschlossen, wann ist es soweit? Und er ist einfach nicht gestorben. Es hat ihm nichts anhaben können, er hat die Schlange ins Feuer abgeschüttelt und dann haben sie gesehen, der stirbt nicht, dann haben sie ihn als Gott verehrt. Ja, das war auch nicht besser. Aber das... Also ich glaube jetzt, die letzte Botschaft, die ich jetzt noch sage, dass gilt längst nicht für alle Krisen. Also es gibt Situationen und Herausforderungen, die kann ich nicht einfach abschütteln, so wie Paulus. Ja, es gibt auch manchmal Situationen, da geben wir uns wirklich alle Mühe und es gibt andere Gründe, weshalb wir manches nicht gleich abschütteln können. Aber ich glaube, dass manche Probleme ziemlich schnell und ziemlich leicht abzuschütteln wären, wenn wir innerlich eine große Nähe zu Jesus haben und ihm wirklich vertrauen würden. Vieles ist es wirklich nicht wert, sich davon unser Leben diktieren zu lassen. Viele Dinge sind so unbedeutend. Meine Schwiegermutter hat mal gesagt, alles, also Probleme, die man mit Geld lösen kann, sind keine Probleme. Und die hatte aber manche Situationen im Leben, wo sie nicht wusste, wie sie noch bis zum Monatsende Essen kaufen soll. Ja. Und sie hat in diesen Situationen trotzdem gesagt, wenn das das Problem ist, Probleme, die man mit Geld lösen kann, das sind keine Probleme, sie hat sich davon nicht innerlich regieren lassen. Also tiefes Vertrauen und echte innere Nähe zu Jesus werden uns immer dahin bringen, dass wir viele Probleme einfach kurz ins Feuer schütteln und weitergehen und weitermachen und Jesus vertrauen. Und ich freue mich, dass ich in dem Bereich in den letzten Jahren auch manche Erfahrungen machen konnte und das geht hoffentlich so weiter. Es lohnt sich von ganzem Herzen, sich auf den einzulassen, der bezeichnet wird in der Bibel als der Fürst des Friedens. Ja, Jesus ist der Fürst des Friedens. Oder er ist der Gott des Friedens. Er ist der Herr des Friedens. Die Bibel ist voll von solchen Titeln. Er ist, denn er ist unser Friede. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, in unseren Herzen. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen.